Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Heiko, so langsam kommen wir in unser Podcast so in eine gewisse Routine rein. Aber ich muss wirklich sagen, jeder Gast, den wir hier bisher haben und auch der heutige, das sind eigentlich ganz besondere Menschen. Jeder von den Interviewpartnern ist was ganz Besonderes.
Gebe ich dir recht.
Ja, und ich will heute mal ein bisschen theatralischer werden. Und ich fange einfach mal so an. Heute hebt sich der Vorhang für einen Mann, der mehr ist als nur ein Wirt. Er ist Legende, Lebemann und, wenn man den Erzählungen Glauben schenken darf, ein echter Ritter des guten Geschmacks. In seinem Reich aus Hopfen und Herzlichkeit regiert er mit Humor, Herz und einem festen Händedruck. Der Mann, bei dem jedes Fest beginnt und kein Abend einfach so endet. Wir freuen uns riesig auf unseren heutigen Gast, Klaus Röhrig, der Gastwirt mit Schwert und Seele. Klaus, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
So seid denn gegrüßt, ihr Ehrenreichen. Ich freue mich, bei euch zu sein und habe mein Ross tatsächlich bis hierher führen können und freue mich, euch hier in Angesicht zu Angesicht zu sehen.
Wir uns auch.
Wir uns auch, ja, auf jeden Fall. Das ist ja eine Stimme wie Elmar Gunsch hier, so sonor, das haben wir noch nie gehabt.
Nein, also da freuen wir uns besonders drüber und haben uns natürlich auch, so wie du die Begrüßung gemacht hast, da haben wir uns schon wahnsinnig drauf gefreut, weil dafür bist du bekannt, ja, in einer doch ungewohnten Sprache, und das finden wir toll, dass das nicht untergeht, weil es so Leute gibt wie dich.
Nun, der Volker, diese Laudatio hätte man ja fast sagen können, das ist wahrscheinlich etwas zu viel, aber ich denke schon, ich verstehe mich auch als Gastgeber des guten Geschmacks, und ich bin mit viel Freude ein guter Gastgeber.
Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo wir bei dir anfangen sollen, Klaus. Vielleicht gibst du uns mal so einen ganz kurzen Abriss deines sehr umfangreichen bisherigen Lebens. Ganz kurz, vielleicht ganz kurz.
Ja, ganz kurz ist schwierig. Ne? Ich glaube, da brauchten wir wohl etwas länger, um hier. Aber wie gesagt, ich bin mit Freude ein guter Gastgeber, ein sehr guter Gastgeber. Meine Freunde und viele liebe Gäste bestätigen mir das immer wieder. Und es ist für mich ein sehr gutes Gefühl, zufriedene Gäste zu haben, glückliche Gäste zu haben.
Du bist im Eichsfeld geboren.
Ja, vor vielen Jahren im Krankenhaus zu Heiligenstadt. Aufgewachsen in Uder, der heimlichen Hauptstadt des Eichsfeldes, wurde immer gesagt. Klein Hamburg.
Oder Klein so. Hamburg, genau.
Aber meine Jugendzeit habe ich hier verlebt, aber schon früh bin ich nach Weimar gegangen und habe dort meine Ausbildung im damaligen Interhotel Elefant als Koch, als Restaurantfachmann. Da habe ich mich weitergebildet, bin dann an der Küste beim Militärdienst gewesen, in Kühlungsborn. Habe in Warnemünde im Teepot gearbeitet und immer wieder hat es mich zurückgezogen nach Heiligenstadt, sodass ich dann nach vielen die 1000-Jahr-Feier in Heiligenstadt erlebt habe, im damaligen Haus des Handwerks, dann im Eichsfelder Hof, dann habe ich das Zentralcafé als, wie nannte man das damals, als ja, jedenfalls als Chef übernommen. Und
da kommen wir noch zu.
Gut, dann. es gibt vieles zu erzählen, aber vielleicht finden wir noch den richtigen Weg dahin.
Ich bin sehr optimistisch.
Was euch interessiert hier.
Bei dir bin ich sehr optimistisch dabei.
Ja, nach dem CC, das war ja eine Instanz, da kam ja, oder da ging ja man ja nicht, ging nicht jeder rein. Das war schon ein bisschen gehobenere Klasse, oder?
Ja, es war für Heiligenstadt und nicht nur für Heiligenstadt ein sehr gutes Restaurant. Und ein Restaurant ist immer so gut wie seine Gäste. Und Heiligenstadt hat immer sehr gute Gäste, sehr interessierte Gäste. Ich erinnere mich besonders gerne an unsere Veranstaltungen, die wir damals durchgeführt haben, die themenbezogen waren. Aber ganz besonders denke ich heute immer noch gerne an die Veranstaltung im Jahre 1988, das war das Jubiläum, von Theodor Storm. Und hier hatten wir Gäste aus Husum. Und damals habe ich ein Menü entwickelt, zu Gast bei Storm. Und das war ein sehr großer Erfolg. Wir hatten eine Lesung eines Schauspielers von den Bühnen der Stadt Nordhausen. Und es war eben Gastronomie und Kultur, wie ich es gerne verbunden sehe. Sehr schön.
Wunderbar. Also ich kann mich noch gut dran erinnern. Das war so nach meiner Studentenzeit. Geld hatte ich nicht. Aber wir wollten immer mal mit unseren Freunden ins CC rein. Und du standest davor, musste ich ja vorher lange anmelden. Der Serviermeister Klaus Röhrig stand vor der Tür mit einer großen, breiten Bauchbinde, die Hände auf dem Rücken gefaltet. Und wie der Patron hast du davor gestanden mit der Karte und hast alle Namen schön abgehakt, wer da sich vorher reserviert hat und wer da vorher reserviert hatte. Und dann waren wir drin. Im CC. Und das war, was wirklich sehr erstrebenswert für uns war. Denn da gab es Sachen, die gab es sonst sehr selten. Dürnsteiner Nussberg, den Wein. Rosenthaler Kataka, Kottnari, Toast Hawaii, traumhaft.
Ja, das Zentralcafé war unser, ja, wir haben alle dort sehr gern gearbeitet. Meine Mitarbeiter, wir haben heute noch sehr gute Erinnerungen an die Zeit. Und das Haus wurde 1985 als kategorisierte Gaststätte der HO in Heiligenstadt eröffnet und war tatsächlich ein Treffpunkt für Freunde des guten Geschmacks.
Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, Geld hatten wir nicht. Aber wir haben das wenigstens ausgegeben, was wir hatten. Und ich glaube, wir haben mit unseren Freunden auch die Stühle hochgestellt, dann zum Schluss. Das war also wirklich mit Tanz abends dann noch, ne? Ja. Das kam ja noch dazu.
Ja, wir hatten eine schöne Tanzfläche dort drin, auf Eichenparkett. Ich glaube, die Firma Ulrich aus Wüstholte-Rode hatte damals die Einrichtung sehr liebevoll und vor allen Dingen mit großem handwerklichen Geschick gefertigt. Selbst der Bartresen war eine, ja, heute würde man sagen, Alleinstellungsmerkmal. Schade, dass es nicht mehr existiert in der Form.
Das haben sich ja viele versucht, aber Zentralcafé, den Tischler gibt es noch, aber das CC, das aktuell, ist da was drin? Weiß ich gar nicht.
Ja, es ist wieder was drin. Und die Theke ist, glaube ich, noch die gleiche.
Leider nicht mehr. Geht einer der Nachfolger dann entfernen lassen. Ja, das CC selber, ich war vor einem Jahr das letzte Mal noch drin. Vieles existiert noch, aber ich finde, die Seele fehlt nicht mehr. Also als die Wende war, also kurz zuvor, wir hatten also im Herbst des Jahres 1989 das Café 86 oben bei Edi Gerling in seiner ehemaligen Fleischerei etabliert. Das war sehr schön, aber als die Wende kam, war ich sofort bei Helmut Völlmer, heute noch als Senior unterwegs. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich hatte ihm angeboten, sofort das CC zu pachten oder auch zu kaufen, aber er wollte damals nicht. Jetzt wollte ich es erst mal selber machen, aber es war nicht so glückreich. Es war fast glücklos. Es ist nie wieder das geworden, was es mal war, bedauerlicherweise. Wobei das Haus sehr viel hergibt, auch die oberen Räumlichkeiten, ja. Die wunderbaren Stuckdecken, die Barocktreppe, die ja wahrscheinlich vom gleichen Handwerker wie im Museum dort installiert wurde. Es ist ein wunderschönes Haus. Einstmals vor meiner Zeit als Börse bezeichnet und es war Börse, nein, die Börse war, glaube ich, gegenüber, oder? Kennt ihr das?
Das auch? Kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen.
Es ist jedenfalls von einem Völlmer damals wieder restauriert worden. Sehr schön, sieht man heute noch im Rundgiebel des Hauses. Mittelpunkt in Heiligenstadt gewesen. Man sieht also vor dem Zentralcafé alle drei Kirchen zum Beispiel. Die Heiligenstadt hat sehr schöne Stellen, die besser genutzt werden können.
Ja. Geben wir dir recht.
Da geben wir dir recht. Das war der emotionale Teil.
Wo hat es dich dann hingeführt?
Nun, ich hatte in den kurz vor der Wende das ehemalige Haus Zigarrenwehr erworben. Die damaligen Eigentümer wollten von Heiligenstadt wegziehen und es war sehr reparaturbedürftig. Und ja, und dann, als die Wende kam, war das genau das Richtige. Und dann haben wir langsam dieses Haus mit vielen Freunden, also auch mit Handwerkern, das mal angefasst, angesehen, was zu tun war. Damals Harald Halbhuber, unser Top-Architekt in Heiligenstadt, sehr schöne Sachen hat er entworfen und die gebaut wurden, hat dann die Zeichnung für ein Gasthaus ursprünglich die gesamte Fassade zu erhalten, aber eins nach dem anderen bröckelte dann während der Bauarbeiten weg, dass zunächst oder zuletzt übrig blieb der wunderbare Gewölbekeller, der von dem alten Haus, was einmal einstmals abbrannte, noch übrig geblieben war. Und aber sehr gefühlvoll wurde das Gasthaus St. Martin damals gebaut. Eröffnet wurde es in der Silvesternacht des Jahres 1992. Aber zur gleichen Zeit hatten wir schon in Bornhagen den Klausenhof. Damals die letzte Wirtin, Adele Höhle, hatte es an das Heiligenstädter Bekleidungswerk verkauft. Und seit der Zeit, also 1973, war es ein Fabrik, eine Dependance oder ein Betriebsteil des Heiligenstädter Bekleidungswerkes, wurde drin genäht. Aber es wurde nicht so viel verändert, dass man es nicht wieder rückgängig machen konnte.
Also es war schon mal Gasthaus, der Klausenhof?
Jahrhundertelang.
Und hieß auch Klausenhof?
Nein. Klausenhof heißt es seit 1991, wo wir das Haus erwarben, haben wir es unter den Schutz von Niklaus von Flühe, genannt Bruder Klaus, gestellt. Der Schwarzer Friedenspatron und auch mein Namenspatron. Seit dieser Zeit heißt es dann Klausenhof. Gegenüber vom Klausenhof so eine kleine Bronzestatue steht ihn da, damals von Werner Löwe zum 600. Jahrestag geschaffen. Die Kirche dahinter, die Friedenskirche, die Straße davor, die Friedensstraße und der Klausenhof. Er soll ein Ort des Friedens auch weiterhin sein.
Schöne Motivation.
Ja. Ja, und man muss ja auch sagen, das ist ja nicht nur einfach eine Gaststätte. Heiko, oder? Wie empfindest du das, der also Klausenhof?
Auf Neudeutsch würde man schon sagen, das ist Event-Gastronomie. Also ich war schon sehr oft dort und wenn man dir begegnet, also dann hat man auf jeden Fall, kommt man um ein Erlebnis nicht drum rum, weil das ist schon untypisch, so erstmal toll begrüßt zu werden und auch unterhalten zu werden. Ich glaube, das ist auch ein Stück Markenzeichen von dir.
Ja, es ist ganz wichtig, dass solche alten Gebäude auch mit Leben wieder erfüllt werden. Und das ist unser Anliegen. Wir haben also den Wahlspruch im Heute, das Gestern bewahren für das Morgen. Es ist positiv zu sehen, also nicht rückwärts schauen, sondern dass auch unsere Nachkommen das erkennen können, was unsere Vorfahren schon gedacht, gefühlt und getan haben. Und da es sich um ein sehr altes Gebäude handelt, wir haben es in den 90er Jahren teilweise entkernt, Bauzustand festgestellt, mit sehr guten Eichsfelder Handwerkern, zum Beispiel Christel Bode, Tischlermeister und Denkmalpflege, Niklaus Degenhardt, die Firma aus Rustenfelde. Das ist also, sind Fachleute, die auch Gefühl haben für das Holz zum Beispiel. Typische Bauweise des Eichsfeldes, Sandsteinfundamente, Eichenfachwerke mit Lehm ausgemauert. Alles zusammen bildet einen Rahmen, wo man die Vergangenheit erleben kann. Und das ist also unser Ansatz, um auch mittelalterliche Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Rittertafel, wo von der Begrüßung her man sich bemüht, original zu sein, aber nicht auf Teufel komm raus, sondern mit dem Gefühl der Gastlichkeit, dass der Gast sich wohl wird zum Beispiel. So seid gegrüßt, ihr ehrenreichen Gäste, oder unsere mittelalterlichen Tafeleien beginnen immer mit der alten Redewendung. So nimm dem Brot und Salz zu Händ. So hat gut Essen dit ein End. Und im Gütemüts dis Essen ein, so wird verlobst dein Reden sein. Und dann werden dann auch
sehr schön
Ess- und Trinkgewohnheiten der Vergangenheit geübt. Also dass also nicht in Portionen aufgetragen wird, sondern reichlich in Töpfen, in Schüsseln und Mollen und an einer Vielzahl von Wild, Geflügel, Fisch und viel Vegetarisches, aber alles auch nicht in Portionen, sondern reichlich. Und jeder esse von dem, was er mag, aber nur von dem, was ihm schmecket und bekommet, und zwar so lang, bis ein jeder sich gefüllt habe. Sollte unter euch jemand sein, der muslimischen Glaubens ist, oder jemand, der sich pflanzlich ernähre, auch jene werden tafeln können, ohne ihren Propheten Mohammed zu erzürnen oder ihren Grundsätzen untreu zu werden, sodass also jeder sich an einer Tafel wohlfühlen kann, ohne zu sagen, nein, bitte für mich etwas anderes, ich bin dieser oder jener, sondern man pflegt die Gemeinschaft und das ist die Tafelei, wo man sich wohlfühlt.
Ich kann mich noch an eine Familienfeier erinnern, da haben wir auch so ein Ritteressen bei dir gemacht und wir haben so eine Dame, die immer ein bisschen pikierlich ist, was Essen angeht. So, und da war ich vorher bei dir und habe mir das Menü festgelegt und da gab es Krebssüppchen. Weiß ich noch. Und wir haben das dann an dem Tisch da vorgelesen, was es heute Abend zu essen gibt. Und die Frau sagt, Krebse, esse ich doch nicht. Ich sage, bist du denn doof? Glaubst du denn, dass hier ein Krebs in der Suppe war? Und du kamst dann an, oder deine Bediensteten kamen an mit so einem Bottich und dann eine Kelle, zack, bei ihr auf den Teller drauf, schwammen schon zwei Krebse da auf dem Teller. Aber sie hat es tatsächlich gegessen. Sie hat es auch sehr, sehr schmackhaft gefunden.
Sie hätte aber, es ist mindestens wieder eine Alternative dabei, zum Beispiel Süppchen von Wurzelwerk und Würzigkräutlein, die absolut vegan sogar wäre. Ne? Also der Krebs zum Beispiel, hofelige Krebse in Sud von Lauch, ist eine Spezialität des Mittelalters. Aber man könnte das weiter fortführen.
So alt war sie auch wieder nicht.
Aber danach sah sie wieder frisch aus. Ne?
Auch was die Getränke anbetrifft, Klaus, da denkst du auch an alle Eventualitäten. Du hast auch nix auf der Karte stehen, habe ich mir erzählen lassen.
Nix, nicht, aber nichts.
Okay.
Nichts, aber gleich mit dem Hinweis, es handelt sich um einen milden Kirsch, also der im Alkoholgehalt sehr, sehr, sehr schmackhaft ist.
Okay, also wenn jemand sagt, heute trinke ich mal nichts, dann
könnten wir dann dienlich sein. Aber unsere wir haben ja Spezialitäten, wenn ich an unseren Hansteiner Kräuterschnaps denke, der wurde in der Anfangszeit tatsächlich nur gegen Rezept abgegeben. Es kamen viele mit Blanko-Rezepte.
Ja. Aber du hast nichts und gar nichts hast du auch?
Gar nichts haben wir auch noch.
Für die ganz vehementen. Ja, ja.
Aber unsere alkoholfreien Getränke, ob wir unseren Pilgertrunk, übrigens Bornhagen liegt auch am Jakobspilgerweg und ihr kennt die abgeschnittenen Pyramiden, die den Weg weisen. Pilgertrunk erhält jeder Pilger, der bei uns ist.
Das war das Schwert.
Jetzt ist das Schwert angefallen.
Das war das Schwert.
Das war das Zeichen. Ja, oder unsere Kräuterlimonaden und so weiter. Es ist also nicht so, dass bei uns jemand zum Alkohole verführt wird. Ne? Aber ja, Alkohol ist nun mal ein angenehmes Getränk, wenn es in Maßen genossen wird.
Gibt es da eigentlich einen Trend, dass weniger Alkohol konsumiert wird? Also wenn du jetzt mal so schaust, so 80er Jahre, 90er und die aktuelle Zeit.
Das ist tatsächlich der Fall. Es ist also so, es kommt immer wieder auf, denke ich mal, auf den Ort drauf an, auf die Gastronomie. Zum Beispiel, wir sind mehr oder weniger Ausflugsgastronomie, haben also sehr viele Ausflügler, die auch motorisiert kommen. Und da ist schon ein Trend überhaupt, sagen wir mal, Deutschland oder europaweit, dass weniger Alkohol getrunken wird. Bier zum Beispiel. Ja, auf der anderen Seite ist wieder der Trend zu, sagen wir mal, alkoholarmen oder alkoholfreien Getränken durchaus zu sehen. Es ist also sehr, sehr unterschiedlich. Wir bei uns, wir haben unsere Rheinsteiner Spezialitäten, da zum Beispiel unsere zwei Biersorten, die unsere Hausbiere sind, das Rheinsteiner Pilsner oder das Rheinsteiner Schwarzbier, mit dem ich mir persönlich schon die Zähne putzen könnte. Es sind Getränke, die man durchaus in Maßen, ich meine jetzt nicht die großen Maße, aber durchaus auch. Aber es kommt auf den Geschmack drauf an, den Anlass drauf an, welche Speisen genieße ich. Und so soll es auch sein. Also es ist also für jeden etwas da. Keiner wird gezwungen, etwas zu trinken. Selbst das klare Wasser ist ein gutes Getränk. Ne? Besonders das Eichsfelder Wasser. Wir wissen zum Beispiel, um die Burg Hanstein drumherum wird ja wie überall in Deutschland täglich die Luftqualität gemessen. Und die ist, ich denke mal, jetzt gefühlt 90% jeden Tag sehr gut. Sehr gute Luftqualität. Auch die Wasserqualität. Wenn ich zum Beispiel bei mir durchs Jagdrevier gehe, dann trinke ich aus dem Siesterbach auch mal das Wasser aus der Hohen Hand. Und ich weiß, dass es gut ist.
Wir haben es ja eben scheppern gehört und du hast tatsächlich, wir haben dich darum gebeten, weil wir ja noch ein Foto machen wollen, dass du dein Schwert mitbekommen oder mitbringst. Und was hat es damit auf sich?
Nun, der Klausenhof befindet sich am Fuße der Burg Hanstein. Und im Jahre 1998 wurde die Eichsfelder Ritterschaft gegründet. Unser damaliger Vorsitzender Werner, Ritter Werner vom Hanstein, wohnhaft im Mackenrode, als Beruf Tischlermeister in der Denkmalpflege, begnadete Hände. Leider kurz nach seinem 50. Geburtstag tödlich verunglückt. Werner, ein sehr guter Mann. Ich durfte die Nachfolge antreten damals nach seinem Tode und bin bis heute der Vorsitzende der Eichsfelder Ritterschaft.
Sag mal bitte, wie das heißt. Also du sagst jetzt einfach so Vorsitzende der Eichsfelder Ritterschaft. Das hat ja einen speziellen Namen.
Und ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir alle gleich sind. Und so bin ich der Primus inter pares, der Erste untergleichen. Wir haben den Vorstand, der als nächster dann der Truchsess ist, das ist Ritter Peter von der Schanze. Wir haben den Schwertmeister, das ist Clemens von der Wiese. Wir haben unseren Zeltmeister und Medikus, Vinzenz vom Hanstein. Und wir haben unseren Schatzmeister Hinrich von Birkenstein. Hat die Nachfolge von unserem ehemaligen Schatzmeister und Chronisten Ritter Lex, den ihr sicher kennt, von der Wendenburg in Heiligenstadt. Leider ging er uns im vergangenen Jahr Juli in die Ewigkeit voraus. Einer der besten von uns. Schade um ihn, aber wir haben Nachfolger Hinrich, wird es genauso richten wie er, denke ich.
Wie viele Mitglieder seid ihr?
Wir sind ungefähr, wenn ich mich nicht irre, 42 sind wir jetzt. 42. Wir treffen uns jeden Monat, traditionsgemäß am letzten Freitag des Monats, um die 19. Stunde. Und haben also zwischenzeitlich auch sehr viele Auftritte. Demnächst jetzt, also nächste Woche, sind wieder wir bei der Eröffnungsveranstaltung des schönen Festes der Hanstein, der Heiligenstädter Möhrenkönige. Aber es gibt ja in der Geschichte da einiges. Also
einige Parallelen.
Dann könnte man auch noch Bücher füllen. Ne? Und die Hanstein, wenn wir zum Beispiel jetzt wieder zum ökumenischen Gottesdienst in der Mutterkirche des Eichsfeldes, in der Martinskirche sind. In einem Schlussstein oben sehen wir das Hanstein-Wappen.
Echt?
Echt. Muss sagen, ist dir noch nicht aufgefallen?
Ist mir noch nicht aufgefallen.
Ja. Gegenüber von der Krypta, wo der Weg zum, ja? zum Turm hochgeht, aha. da ist das
anstatt. Das muss ich doch das nächste Mal gleich eruieren. Ja.
Schauen wir uns nächsten Samstag an.
Auf jeden Fall. Ja, und ihr tretet dann natürlich bei solchen Gelegenheiten auch richtig aufmunitioniert auf, oder?
Aufmunitioniert nicht, aber schon in unseren traditionellen Gewändern. Unsere Fahne wird dabei sein. Aber auch die Bewaffnung ist traditionsgemäß dabei, wobei es in sakralen Gebäuden nicht üblich ist, bewaffnet zu sein. Aus diesem Grunde, hier haben wir das Schwert, befindet sich zum Beispiel an einem gut geführten Schwert auch das Friedensbändchen. Wenn man also zu Freunden geht mit der Waffe und dann wird es so gebunden, dass man die Waffe, das Schwert nicht blank ziehen kann.
Also auch was wir, also wir sind ja eigentlich die Klugscheißer, muss man mal sagen, aber wir lernen hier nur dazu. Gestern schon,
ja. Heute profitieren wir wieder, es ist unglaublich.
Aber Volker, heutzutage, Frau Google weiß alles, mal kurz nachgeschaut und dann, aber es muss nicht alles stimmen. Ja,
auch Frau Google hat nicht so eine schöne Stimme wie du, Klaus.
Klaus, du bist auch, hast noch eine Funktion, du bist Museumsdirektor.
Das ist aber jetzt, gelinde gesagt, leicht übertrieben. Also, ja, Museumsdirektor, ja, das Wurst- und Hausschlachtemuseum neben dem Klausenhof ist tatsächlich etwas Wichtiges. Und ich sehe es immer mehr, ihr seid alles Eichsfelder und diese traditionelle Hausschlachtung, wie sie noch bis vor wenigen Jahren in den Dörfern überall im Winter üblich war, lässt rapide nach. Kaum jemand füttert noch sein eigenes Schwein, um es dann für den kommenden. Ach, da fällt mir aber jetzt gerade ein. Ritter Werner vom Hanstein, lebte im 15. Jahrhundert. Eine schillernde Persönlichkeit, überall nachzulesen. Von ihm ist überliefert ein Spruch. Er pflegte zu sagen: Gut gefrühstückt, hält für den ganzen Tag. Gut geschlachtet, hält fürs ganze Jahr. Gut gefreiet, hält fürs ganze Leben. Und gut gestorben, hält für die Ewigkeit. Ja, Werner, ja. Aber das ist also diese Tradition der Hausschlachtung und traditionellen Eichsfelder Wurstherstellung. Soll erhalten bleiben und das anhand von verschiedenen Ausstellungsstücken, die teilweise über 300 Jahre alt sind, ist wichtig. Ich freue mich immer, wenn wir zum Beispiel eine Kindergartengruppe haben und ein kleiner Junge dann an der Wurstmaschine, ach, mein Opa hat auch sowas, ne? Ja, aber wie schnell ist es weg? Dann denken die Menschen oder die Kinder, die Wurst kommt aus einer rosafarbenen Kühltheke und nicht, wie sie richtig gemacht wird. Und wir haben ja heute die Möglichkeit, wir können also in Deutschland von München bis nach Rostock, von Berlin nach Frankfurt, in irgendeine Fleisch- oder Wursttheke kommen. Überall können wir auch sogar international die gleiche Wurst mit dem gleichen Gesicht, der gleichen EU-zertifizierten Würzmischung finden. Und wenn sie schmeckt, ist das schon mal in Ordnung. Wenn aber dadurch die Rezepturen langsam verschwinden, wie sie überall entsprechend den regionalen Besonderheiten über Jahrhunderte entstanden sind, dann ist etwas Schlimmes passiert. Und das kann passieren. Wir wollen es nicht so sehen, dass wir uns morgens dann noch mit einer Tube Vitaminen und Mineralstoffen dann begnügen. Aber wichtig ist es. Wichtig ist, dass auch dieser Geschmack erhalten bleibt.
Dieses Wurstmuseum, ich sage jetzt mal abschlägig Wurstmuseum oder Hausschlachtemuseum, das ist ja lange vor dem Bratwurstmuseum in Mühlhausen eröffnet worden, oder?
Das ist wahr. Es war 1998, als wir das wieder eingerichtet haben. Und eröffnet wurde es allerdings erst im Jahre 2008. 2008 war auch die 700-Jahr-Feier der Burg Hanstein. Und der damalige Entertainer, kann man sagen, hervorragende Baritonsänger Gunther Emmerlich,
ja.
Der hat zu diesem Zeitpunkt einen Film gedreht. Eine Show für alte Mauern, nennt er sich. Und er hatte 10 Künstler, hauptsächlich Sänger, verpflichtet, die also dort eine Woche lang um den Hanstein und haben im Klausenhof gewohnt und sind aufgetreten. Es war toll. Tom Astor zum Beispiel hatte die Aufgabe, mit verbundenen Augen einen Esel von einem Pony zu unterscheiden. War interessant.
Und hat es geschafft?
Er hat es blind geschafft. Tom Astor war ja nun der Mann, ne? Und G. Alexander, kann ich mich noch erinnern, der fuhr vom Hanstein in einem Oldtimer-Traktor der Marke Porsche herunter, ja. Und in seiner Stimme, ohne, zumindest habe ich kein Mikrofon gesehen, sang er auf diesem Traktor Geraldine, Olivier und so weiter. Und die Gäste saßen bei uns im Bier- und Kaffeegarten und in den Linden und die Gäste sagten, Mensch, ist das nicht? Ja, Autogramm war eine schöne Sache. Und da waren auch die beiden Wildecker-Herzbuben waren dabei. Und Gunther Emmerlich hat die Bahn genommen und wir haben im Wurstmuseum eine riesige oder sehr große Dezimalwaage, wie sie sonst in den Dörfern überall üblich waren, beidgängig zu begehen. Du konntest auch da einen Hengst oder eine Kuh drin legen, ne? Die zwei Herzbrüder reingeladen, gewogen, meine Herren, zukünftig aber keine 10 Bratwürste mehr zum Mittagessen. Es müssen auch ein paar weniger tun.
Und wie viel sie gewogen haben, darüber schweigt natürlich des Sängers Höflichkeit. Ja,
wir sprachen über, wie heißt das hier, Personenschutz, nicht?
Sondern, genau. Ja, und ja so ganz also, genau.
Ja. Datenschutz, genau.
Ja. Datenschutz, ja. Ja.
Aber du hast eben nochmal den Hanstein angesprochen.
Ja.
Als sehr alte Tradition. Ich kann mich daran erinnern, mein Opa hat immer gesagt, du musst mal auf den Hanstein fahren. Mein Opa ist der Milchmann in Uder. Ja. Und ich konnte mit Hanstein nichts anfangen. Überhaupt nichts. Keine Ahnung. DDR kamst du nicht hin, nur zum Hanstein. Ja. Weil unmittelbar an der Grenze gelegen. Ja. Und zählt heute als die romantischste Burgruine Mitteldeutschlands. Ja. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum Hanstein erzählen.
Oh ja. Moment fällt mir dazu ein, man schrieb das Jahr 1308. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es der 4. Oktober. Da trafen sich die beiden Brüder Heinrich und Lippold vom Hanstein gemeinsam mit dem Mainzer Erzbischof Peter von Espelt. Manche sagen auch Aspelt, aber das ist ja wahrscheinlich nicht so wesentlich. Aber sie trafen sich nicht auf Burg Hanstein, sondern sie trafen sich in der schönen Stadt Fritzlar, um dort ein Pergamentum zu unterzeichnen, wie man das damals so sagte. Und dieses Pergamentum besagt, dass beide Brüder die Burg Hanstein wieder aufbauen werden und dafür nichts weiter fordern. Und auch nichts weiter fordern dürfen, als auf ewige Zeiten im ehelichen Mannesstamme dort Burgmannen und Amtleute zu sein. Das Ganze verkürzt ausgedrückt. Dieses Pergamentum, diese Urkunde befindet sich heute noch im Archiv in München, aber auch ein Duplikat davon ist im Rittersaal der Burg Hanstein zu sehen. Und das war die Gründung der jetzigen Burg. War vor über 700 Jahren, also 2008 war die 700-Jahr-Feier und wir können uns heute noch an diesen Ruinen erfreuen, die von Sängern, Herr Duval hat es wunderbar beschrieben, gleich den Gespenst eines geharnischten Ritters steigt die Burgkurme auf oder jeder, der die Burg Hanstein einmal gesehen hat, und öfters gesehen hat. Jeder Tag ist wieder anders, jahreszeitlich oder immer wieder haben wir so wunderbare Erlebnisse mit der Burg Hanstein. Einmal ist sie vollkommen im Nebel, als wenn sie im Meer drinne liegt. Aber was sage ich, man soll sie sich anschauen, so oft man kann. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, auch oben, wie der Adler von seinem Horste vom Nordturm bis zum Brocken kann man schauen. Ne? Wir hatten kürzlich sogar ein junges Ehepaar, die wohl ein bisschen spät oben waren. Und der 17.30 Uhr sollte man nicht mehr hochsteigen, sonst könnte man eingeschlossen werden unter Umständen. Aber die waren wohl so um die Zeit, und als sie runterkamen, oh, wir haben die Zugspitze gesehen. Ich sag, das ist aber ein bisschen übertrieben, sag ich. Also, ich habe schon oft von dem Turme geschaut, aber die Zug, doch, sagt er. Es war gut, dass es schon ein bisschen dämmerig war, als der Zug unten in Werleshausen vorbeifahrt. Waren die Lichter beleuchtet und wir konnten die Spitze genau sehen. Ja, so kommt es wohl auf den Betrachter an.
Was war schon ein älteres Pärchen oder
nicht? Nein, sie waren noch sehr frisch. Ja.
Und die Ruine, die ist ja noch mal richtig zur Bedeutung gekommen durch den Film Medicus.
Ja, das sollte man nicht vergessen. Es ist also tatsächlich so, ich selbst war sehr oft, als die Vorbereitungen waren. Und ich sehe solche Filme jetzt auch mit ganz anderen Augen. Also
Blockbuster.
Also der Regisseur oder die diese Aufbauten durchgeführt haben. Es ist sehr schön, sehr schön. Wenn man den Film allerdings sieht, muss man ganz genau hinschauen, um dann, die sagen, ich erinnere mich noch, also wenn man aus dem Haupttor rauskam, war immer eine riesige, große, grüne Plane dort. Ne? Und da hatte ich den Regisseur gefragt, was es damit auf sich hat. Er sagte, Sie werden sehen. Und tatsächlich, wer diesen Film sich anschaut, so die Schlusssequenz durch alle Bögen der Burg durch und man sieht, wo ehemals diese grüne Plane war, das mittelalterliche London.
Ja, genau.
Naja, schön, 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 was man machen kann.
Ja.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als hier, ich glaube, in der regionalen Zeitung aufgerufen wurde, wer dort Komparse sein möchte, am liebsten mit Entstellung. Das war wichtig. Also
rothaarig und hässlich hat irgendjemand mal
gesagt. Mit Holzbein war auch nicht schlecht.
Ja.
Wir haben einen aus dem Karnevalverein, der hat da mitgemacht. Ich sage jetzt nicht, wer es war.
Gut, ja, ich denke, die Uhr ist weit vorangeschritten.
Eins haben wir noch, Klaus. Eins haben wir noch, den Winzer.
So spricht denn die
Den Winzer in dir. Ne? Du hast ja unter der Burg einen Weinberg angelegt, mein Lieber.
Ja, das war nicht nur ich, sondern wir haben Ende des letzten Jahrhunderts, hört sich sehr gut an, haben wir den ehemaligen Burggarten erworben. Und unser Anliegen war es, dort wieder etwas zu schaffen, wie es um 1500 gewesen ist. Also ein Burggarten mit den entsprechenden Kräutern berücksichtigt, die Heilige Hildegard von Bingen und wir haben heute noch den Hildegardweg drin. Und Wein anzubauen. Und einer unserer Weinlieferanten ist das Bürgerspital in Würzburg. Und der damalige Weingutsdirektor Helmut Blunin besuchte uns des Öfteren. Und den habe ich von diesem Plan, das interessiert mich. Und wir sind dann also hingegangen und er hat seine Spezialisten hingeschickt, kam dann mit seinem technischen Direktor dann auch noch. Es wurde also Bodenproben genommen. Wurde als Museumsweinberg gemacht und damals war es immer noch rechtlich so, dass außerhalb geschlossener Weinbaugebiete, wie zum Beispiel das Gebiet der Mosel oder Freiburger Wein oder Saale-Unstrut und so weiter, es durften außerhalb von ausgewiesenen Weinbaugebieten maximal 99 Rebstöcke gepflanzt werden. Und das haben wir dann gemacht. Gemeinsam mit Helmut Blunin und so weiter wurde hauptsächlich Silvaner als die Traube, also des Frankenweines. Ich trinke sie auch sehr gerne. Der Steinwein von Würzburg ist ein Gedicht. Aber wir hatten dort insgesamt 7 Rebsorte im mittelalterlichen Satz oder gemischten Satz angepflanzt. Und wir haben uns beschäftigt mit der Geschichte des Weinbaus. Und es ist tatsächlich so gewesen, im Mittelalter wurden, ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber ich denke, 7-mal so viel Wein angebaut wie heute, obwohl wir diese riesigen Weinbaugebiete hatten. Es hieß also im Mittelalter immer, überall, wo der Pflug nicht hinkommt, wird Wein angebaut. Denn Wein und Bier waren im Mittelalter gesunde Getränke. Durch die alkoholische Gärung
sauber.
War sie frei von Belastungen, die durchaus im Trinkwasser hätten vorkommen können.
Und der Wein schmeckt auch, den ihr da anbaut?
Hatte ich dir das nicht mal. Unser schmeckt hervorragend. Aber dieser Wein im Mittelalter, wir wissen es nicht genau. Genau werden wir es wissen, wenn die Zeitmaschine erfunden wird. Aber dieser Wein, es gab den berühmten sogar in Witzenhausen, unweit davon, alles voll Weinbauten. Bornhagen kennen wir heute noch, Weinbergshof, Weinbergsland, mhm, im Weinberge, mhm, am Weinberge. Es wurde viel Wein angebaut und damals gab es den, der ist, glaube ich, durch Witzenhausen berühmt geworden, der sogenannte Drei-Männer-Wein. Mhm. Ihr habt davon gehört?
Erzähl mal, das ist eine sehr nette Geschichte, ja.
Also dieser Wein muss so trocken gewesen sein, so knochentrocken, dass zwei Männer den dritten festhalten mussten, damit er ihn trank. Aber wir wissen ja, unsere Vorfahren waren auch nicht die dümmsten. Also hat man experimentiert, um diesen Wein dem Zeitgeschmack etwas anzupassen. Und er wurde versetzt mit Weinbergskräutern. Wir selbst haben dieses Experiment gemacht. Und zwar, wenn ich nicht irre, war damals IBA, die Firma in Heiligenstadt, die also internationale Mitglieder haben. Und wir haben ein Ritteressen damals im Klausenhof gehabt. Und da war der Leiter des Botanischen Gartens Freiburg im Breisgau. Mhm. Und seit 1988 haben die ein Projekt dort gehabt, mittelalterliche Weinbergskräuter. Zum Beispiel ganz weiter bei die Weinraute. Aber selbst die Ackerringelblume, die also diese kleine Ringelblume, wir kennen die kultiviert, aber ja, die kleine, vom Gehalt an Substanzen, die also geschmacklich oder gesund sind. Also Weinbergskräuter, auch der Färberwald gehört dazu. Damit diesen Wein versetzen, so als Auszug, und Honig zu geben, so machen wir es heute noch. Und dann erhält man den Hanstaner Würzwein. Ein Trünklein, manche sagen, als wenn ein Engel auf die Zunge pinkelt.
Also ist nicht der grüne Würger.
Nein, der ist es nicht. Also dieser Hanstaner Würzwein, gut gekühlt als Aperitif, gerne bei den Ritteressen getrunken oder wenn wir auf Hanstein unser mittelalterlichen Adventsmarkt am ersten Adventswochenende machen, dann als Heißgetränk. Also es gibt schöne Sachen, die unsere Vorfahren schon kannten. Man muss das Rad nicht immer nochmal erfinden.
Klaus, bevor wir zum Schluss kommen, hast du vielleicht für uns noch eine Lebensweisheit, die wir unseren Hörern weitergeben dürfen?
Oh, ja, Lebensweisheiten gibt viele, aber diese Weisheit, die mir am meisten bisher genutzt hat, heißt folgendermaßen ganz schlicht: Willst du Frieden im Hause haben, dann tu, was die Frau sagt.
Lieber Klaus, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und Volker, knappe Volker, richte mir mein Pferd, sattel meinen Gaul. Wir werden uns jetzt aufmachen, wir reiten zum Klausenhof nach Bornhagen.
So soll es denn geschehen, gehabet euch wohl, ihr Ehrenreichen.
Ein herzlichen Dank an Klaus Röhrig von den Grimms Brüdern.
Eichsfelds Gründer.